Deutschlandfunk Kultur heute.
Mit Katrin Hondl einen schönen guten Abend wünsche ich Ihnen. Hier im Deutschlandfunk beginnt er unter anderem mit einem Künstler, der so lange vergessen war, dass es sogar Zweifel gab, ob es ihn überhaupt gab. Der Bauhausschüler und Dadaist Karl Hermann Trinkaus. Das Leipziger Museum der Bildenden Künste widmet ihm jetzt eine große Ausstellung. Kultur heute, das ist auch Kulturkampf in Polen. Das Warschauer Zentrum für Gegenwartskunst bekommt einen neuen Direktor, erwählt vom nationalkonservativen Kulturminister und kritisiert von der Kunstszene. Über all das berichten wir gleich. Rastlos wie immer, keine Atempause, Kultursendung wird gemacht und die wunderbar altmodisch klingende, aber extrem aktuelle Unrast ist ja auch unser großes Thema zum Jahresbeginn hier in Kultur heute. In einer Reihe von Gesprächen fragen wir nach rastlosen Künstlerinnen und Künstlern, nach historischen Unruhen oder unseren von Unrast geprägten Debatten. Wie das absolute Kontrastprogramm zur alles dominierenden Unrast erscheint da eine mindestens genauso alltägliche Erfahrung, nämlich das Warten. Wenn die Bahn nicht kommt, der Liebste nicht anruft oder der Mann von der Telekom sich für irgendwann zwischen 8 und 13 Uhr ankündigt. Dann ist die Kunst des Wartens gefragt. Damit kennt sich Claudia Peppel aus. Sie hat eine Ausstellung über das Warten kuratiert und ist Mitherausgeberin eines schönen Buchs über die Kunst des Wartens. Gibt es denn eine Ästhetik des Wartens, habe ich sie gefragt. Und was macht das Warten so interessant in der Unrast des Alltags?
Ich glaube, das sehr Spannende beim Warten ist, dass es einem eine Möglichkeit gibt, eine Außenansicht auf die eigene innere Unruhe zu gewinnen. Dieser von außen verfügte Stillstand und dieses Nichtstun, dem man dann ausgesetzt ist, lässt einen in der Regel natürlich sehr schnell sehr unruhig werden, insbesondere wenn man nicht weiß, wie lange man auf etwas wartet. Und dann, finde ich, ist das tatsächlich ein Raum, der einem die Möglichkeit gibt, darüber nachzudenken, was da gerade mit einem passiert. Und das andere, was natürlich sehr interessant ist, ist, dass es tatsächlich eine bestimmte Ästhetik von Warteräumen gibt. Also interessanterweise, wenn wir in eine Arztpraxis gehen oder in eine Rechtsanwaltskanzlei, erkennen wir ja sofort, was ist hier das Warteareal und oder bei der Bahn oder wo immer auch. Also das heißt, diese Räume sind ja mit einer bestimmten, wie ich finde, sehr neutralen Ästhetik meist versehen, die uns aber unmittelbar erkennen lässt, wo wir uns befinden und wo wir uns dann auch aufzuhalten haben.
Aber überall in diesen Warteräumen, wie auch immer sie aussehen, also Räume, wo Menschen warten, Bahnsteige, Wartezimmer, Flughafen, Meldebehörde, was weiß ich, da sind ja die meisten damit beschäftigt, in ihr Smartphone zu starren, oder? Ist das Smartphone vielleicht so der Killer Nummer eins unserer Fähigkeit zu warten, also diese Chance des Wartens, die Sie gerade beschrieben haben, überhaupt zu nutzen?
Das bestimmt, aber dennoch denke ich, dieser sofortige Griff nach dem Smartphone kann ja doch auch ein Indikator sein dafür, wie wir uns fühlen und verhalten, nämlich dass wir uns offensichtlich sehr unter Druck fühlen, keine Pausen entstehen zu lassen, dass es einen Ruf gibt nach maximaler Produktivität, also dass wir es uns nicht erlauben können, auch nur momentelang nichts zu tun, dass auch dieses Nichtstun unglaublich schwer fällt offensichtlich. Die Frage ist natürlich, warum? Warum halten wir das so schwer aus? Ich glaube, dass natürlich diese permanente Verbundenheit im Sinne von permanent angeschlossen sein ja auch gewünscht ist. Und wir, denke ich, schon mal darüber nachdenken sollten, warum es uns so schwer fällt. Also die Leute sind nicht mehr imstande, ohne ihr Smartphone in eine Bibliothek zu gehen. Sie schalten es zwar alle auf leise und rennen dann raus, wenn es irgendwie klingelt. Aber es ist trotzdem so, dass das offenbar nicht aushaltbar ist. Und dann ist das natürlich eine spannende Frage, warum ist das so?
Sie hören den Deutschlandfunk Kultur heute im Gespräch mit der Autorin und Kuratorin Claudia Peppel über die Kunst des Wartens. Warten, Frau Peppel, ist ja auch eine Liebeskrankheit beziehungsweise so eine wesentliche Begleiterscheinung der Liebe, jedenfalls der romantischen Liebe. Roland Barthes hat das sehr schön gezeigt in seinen Fragmenten einer Sprache der Liebe. Sind Verliebte ganz besonders zum Warten verdammt?
Also da würde ich sagen, auch heute scheint es ja so zu sein, dass das nicht mehr der Fall ist, dass in Zeiten von Tinder und anderen Plattformen es die Möglichkeit gibt, sobald man das Warten auf jemanden nicht aushält, sucht man sich eine andere Person. Und die Auswahl ist sehr, sehr groß. Ich glaube, dass es auf jeden Fall früher sehr viele besondere Momente des Wartens gab. Aber gleichzeitig auch in der Liebe natürlich immer dieses Moment spürbar war, auch der Macht, die im Warten steckt. Mhm. Also das Warten immer auch ein Ausdruck absichtsvoller Ungleichheit ist.
Ja, jemanden warten lassen, das ist wirklich eine Machtdemonstration. Zu spät kommen auch. François Mitterrand soll das ja immer gemacht haben. Leute warten lassen. Sind Wartende also machtlos? Werden sie beherrscht? Sind sie ausgeliefert?
Auf jeden Fall. Ich glaube, dieses Moment ist immer da. Und ich denke, dass es auch sehr, sehr interessant ist, wenn wir uns in unserem sozialen Umfeld umgucken, wo müssen wir eigentlich immer warten und wo würden wir es eben auch überhaupt nicht akzeptieren zu warten. Also letztlich, glaube ich, ist fast jeder Arztbesuch mit Warten verbunden. Und wenn Sie umgekehrt irgendwie einen Termin bei einer Rechtsanwältin hätten, würden Sie es wahrscheinlich nicht akzeptieren, dort 2 Stunden in der Kanzlei auf Ihren Termin zu warten. Also da finde ich es auch immer eine interessante Spanne, wo gehört das sozusagen dazu? Und man wehrt sich nicht. Und wo ist das überhaupt nicht ertragbar? Und man regt sich eben schon nach 5 Minuten auf.
Hm. Und es gibt ja auch Leute, die es wirklich gar nicht ertragen können. Zum Beispiel irgendwo anstehen. Es gibt ja auch Leute, die andere Leute fürs Warten, fürs Anstehen bezahlen. Ich habe das letztes Jahr in Venedig bei der Biennale erlebt. Da war so ein reicher Amerikaner, der hat Studenten bezahlt fürs Anstehen am französischen Pavillon. Ist das nicht aber auch was sehr Kindisches, nicht warten können? Also Kinder sind ja Sofortisten und warten können gilt doch eigentlich als so eine erwachsene Kompetenz. Geduld haben, wissen, glauben, dass Warten sich lohnt.
Ja, ich glaube, die Frage, lohnt es sich, das hängt ja sicherlich auch damit zusammen, wissen wir, worauf wir warten und wissen wir, ob das, worauf wir warten, kommt. Von daher denke ich, ist das sehr interessant, was es eben für sehr unterschiedliche Konstellationen beim Warten gibt. Und die Kunst schafft da insbesondere eben Möglichkeiten, diese verschiedenen Momente auch der Reaktion auf das Warten sehr schön in Szene zu setzen.
Mhm. Ja, das Wartenkunstwerk par excellence wäre Warten auf Godot, oder? Die Vergeblichkeit des Wartens.
Ja, wobei ich finde, gerade bei Godot ist eigentlich etwas sehr Spielerisches in diesem Moment des Wartens. Und es geht natürlich auch um das Warten, aber genau hier wird gezeigt, was es doch für wunderbare Momente zwischen den beiden aus diesem Warten heraus entsteht. Also auch in dieser Kunst, diesen Dialog zu führen und sich auch immer wieder gegenseitig diese Bälle zuzuspielen. Also ich finde, das wird immer viel zu wenig gesehen bei Godot insbesondere.
In jedem Fall ist Warten was sehr Ambivalentes. Was meinen Sie, die Sie sich nun wirklich intensiv damit beschäftigt haben? Überwiegen die positiven oder die negativen Aspekte? Was meinen Sie?
Ich glaube, dass es auf jeden Fall sehr wichtig ist, sich eben darüber Gedanken zu machen, dass es ein Machtinstrument ist, dass es auch Ausdruck sozialer Ungerechtigkeit ist. Dass es, also wie ich auch finde, einfach würdelos ist, in Deutschland Flüchtlinge so lange auf das Resultat ihres Asylantrags warten zu lassen. Aber dass es eben auch ein Potenzial hat und dass man reflektieren könnte, wenn man wollte, warum man zum Beispiel heutzutage kaum in der Lage ist, auf die nächste Folge einer Serie zu warten und selbst da es dann vorzieht, die einzelnen Folgen direkt hintereinander zu gucken, statt zu sagen, gut, da vergehen halt 3 Tage oder eine Woche, bis man dann das nächste sieht. Also auch diese, sich selber dadurch ja auch eine gewisse Form der Vorfreude zu nehmen und auch genau, finde ich, das zu spüren, was in einem da vorgeht. Also die positive Erwartung, die damit verbunden sein kann.
Wäre das Warten dann also eine Kompetenz, vielleicht sogar ein Privileg, das man neu entdecken könnte? Also so eine potenziell kreative Zeit, in der oder aus der heraus Neues, Überraschendes geschehen kann?
Ja, und auch da denke ich, dass es interessant ist. Mir fiel jetzt gerade noch Wimbledon ein. Da gibt es zum Beispiel ja auch Leute, die also wirklich tagelang auf ein Ticket warten und dann da campen und sich darauf freuen, oder vor einem Konzert, also wo es solche Momente gibt, wo man das eigentlich ausgesprochen genießt und wann es dann eigentlich kippt und man es eben nicht genießt. Ja.
Vielleicht dann, wenn man alleine ist, oder? Das, was Sie jetzt gerade beschrieben haben, das sind so Wartesituationen, Erwartungssituationen, wo die gemeinschaftlich erlebt werden, oder?
Ja, aber wenn Sie das dann wiederum vergleichen, in dem Moment, wo jetzt alle auf dem Bahnsteig stehen und auf einen Zug warten, der ausgefallen ist, dann entsteht halt diese Gemeinschaft nicht, sondern weiterhin diese Vereinzelung, zum Beispiel jetzt auch, wenn Sie im Krankenhaus warten. Es gibt einen sehr schönen Film von Pete Nix, The Waiting Room, und da geht es eben um ein Krankenhaus in Kalifornien, wo Leute ohne Krankenversicherung behandelt werden und natürlich die Wartesäle überfüllt sind mit Leuten, die sehr verzweifelt sind. Und da merken sie eben auch, dass das doch sehr viel dann auch so Unruhe und inneres Getriebensein entstehen lässt und man diese Anspannung kaum aushält.
Da ist Warten dann eine Frage von Leben oder Tod.
Ja.
Vielen Dank, das war Claudia Peppel. Sie ist Kuratorin und Mitherausgeberin des Buchs Die Kunst des Wartens in unserer Gesprächsreihe über Unrast. Morgen geht es hier dann um Schaffensdruck, die Unrast von Künstlerinnen und Künstlern. Sie hören den Deutschlandfunk Kultur heute. Es ist 17.46 Uhr. Bauhaus, der neue Mensch, so heißt die aktuelle Ausstellung im Museum der Bildenden Künste in Leipzig. Und der Titel ist auch insofern passend, als dass der Künstler, um den es da geht, selbst wie ein neuer Mensch bzw. eine neue Figur der Kunstgeschichte auftauchte. Karl Hermann Trinkaus, ein Dadaist und Bauhausschüler, der erst vor 10 Jahren in einer großen Bauhausausstellung des MoMA in New York wiederentdeckt wurde. Allerdings machen solche Wiederentdeckungen ja auch skeptisch. Gerade bei den Dadaisten gab es in den vergangenen Jahren auch sehr dubiose Fälle. Diverse Dada-Fälschungen, mehr oder weniger aus dem Nichts aufgetaucht, fluteten den Kunstmarkt. In einem Fall wurde wohl sogar eine ganze Künstlerexistenz erfunden. Ein Dadaist namens Karl Waldmann. Und auch beim wiederentdeckten Karl Hermann Trinkaus regte sich der Verdacht, er könnte eine von Fälschern erdachte Fiktion sein. Aber das renommierte Leipziger Museum widmet diesem Künstler ja nun eine große Ausstellung und Carsten Probst hat sie gesehen. Schönen guten Abend.
Guten Abend, Frau Handel.
Sind die Zweifel an Werk und Existenz des Künstlers Trinkaus denn jetzt wirklich ausgeräumt? Also können wir da sicher sein, dass alles echt ist, was in Leipzig zu sehen ist?
Ja. Also das kann ich nur mit einem klaren Ja beantworten, Frau Hondl. Die Zweifel, ob es ihn überhaupt gegeben hat, sind beseitigt. Zumindest das Werkverzeichnis, das anlässlich dieser Ausstellung dann auch erschienen ist, listet mit einigen auch voneinander unabhängigen Belegen auf, was über ihn bekannt ist. Danach wurde Trinkaus also am 18. April 1904 in Stötteritz bei Leipzig geboren, stieß dann nach verschiedenen Ausbildungswegen und zum Beispiel auch einer Tätigkeit als Bühnenbildner in Leipzig an das Bauhaus in Dessau, wo er dann bis 1928 Schüler war. Darüber gibt es auch ein Testat von Wassily Kandinsky, der ihm also eine hervorragende künstlerische Befähigung bescheinigt. Und während des Nationalsozialismus war er dann als überzeugter Kommunist Mitglied der KPD, arbeitete dann als Ingenieur für Flugzeugbau bei den Junkerswerken in Dessau, also bei kriegswichtiger Industrie, wenn Sie so wollen, geriet dann später noch in amerikanische Gefangenschaft. 1946 trat er der SED bei und arbeitete dann vor allem, also in der DDR, im Museumsbereich. 1963, Frau Hondl, starb dann seine Frau und 2 Jahre später wählte Trinkaus dann den Freitod. Und an all diesen Auflistungen sehen Sie ganz schnell, Kunst kommt mit keinem Wort vor. Und das war eben auch der Grund, weshalb sich gegen das Auftauchen seiner Werke vor 10 Jahren so eine gewisse Skepsis regte, zumal das Werk eben auch wirklich von einer erstaunlichen künstlerischen Begabung spricht.
Ja, ja, und Lob von Kandinsky gab es auch, haben Sie gerade gesagt.
Gab es auch, genau.
Ja, aber was zeichnet denn nun sein Werk aus, das da jetzt in Leipzig zu sehen ist? Und Leipzig würdigt ihn ja wirklich groß, inklusive Werkverzeichnis.
Richtig, dieses Werk ist in der Tat außerordentlich. Lassen Sie mich zunächst noch erwähnen, natürlich musste man auch die Provenienz dieses Werkes erst einmal erforschen, aber das, was jetzt eben in Leipzig zu sehen ist, ist nachgewiesenermaßen tatsächlich direkt aus dem Nachlass von Trinkaus geborgen worden, war also nicht über irgendwelche dubiosen Quellen erworben worden. Er war Autodidakt und hat offensichtlich lange Zeit im Verborgenen gearbeitet. Und dann, während dieser Bauhauszeit, sucht er nun gezielt Vorbilder. Das lässt sich dann eben recht gut rekonstruieren mittlerweile. Er belegt Kurse bei Kandinsky, bei Paul Klee, bei Herbert Bayer. Er besucht die Grundlehre bei Josef Albers. Und Sie können also an diesen Bildern, die jetzt ausgestellt sind, immer wieder auch viele Vorbilder erkennen. Also eine Studie zu einem Frauenkörper, die ein bisschen an die Figurinen von Oskar Schlemmer erinnert. Geometrische Farbstudien, da denkt man spontan an Johannes Itten. Später kommen so architektonische Studien dazu oder abstrakte Farbverwischungen und so weiter. Aber Frau Hondl, wie das gemacht ist, das ist überaus souverän, mit großer Bemühung immer im Versuch, über die Vorbilder hinauszugehen, ganz eigene Bildtypen zu erzeugen. Und die wirken auch wirklich sehr überzeugend. Gar nicht wie so ein Schüler, der mal so ein bisschen auf Bauhaus macht. Und ein Highlight sind dann am Ende für mich Körperbilder, die aus einer Vielzahl kleiner Fotografien zusammengesetzt sind, wodurch sich so eine Zerteilung des Körpers in, wie man heute sagen würde, viele Pixel ergibt und so eine technische Unschärfe. Das ist also eine Art von Umgang mit Fotografie, die zu der Zeit wirklich auch wirklich ein Novum ist und wirklich neu ist und interessant.
Also Sie klingen begeistert. Ist diese Wiederentdeckung von Trinkhaus also tatsächlich ein Gewinn, eine Bereicherung für die Kunstgeschichte der Moderne?
Also man kann jedenfalls nicht drum umhin kommen zu staunen, und das war ja gerade ein Grund für die Zweifel. Es ist in jedem Fall ein Werk, das weit über den Dadaismus hinausweist, in die Adaption eines technischen Bildes für die Kunst, das letztlich auch diese künstlerische Hand negiert. Und sowas kennen wir eigentlich in der Art erst aus der frühen Fluxuszeit, Ende der 50er Jahre im Umkreis von John Cage, Namjoon Paik, Karl Otto Goetz. Also in jedem Fall ein Werk, das weit über seine Zeit hinausweist. Hochinteressant.
Erstaunlich, dass er vergessen wurde.
Warum? Sehr erstaunlich.
Vielen Dank. Carsten Probst war das über die Wiederentdeckung des Dada und Bauhaus und überhaupt Künstlers Karl Hermann Trinkaus. Die Ausstellung mit dem Titel Der neue Mensch ist zu sehen im Leipziger Museum der Bildenden Künste. In Polen gibt es immer wieder heftigen Streit um die Kunst. Beziehungsweise eigentlich geht es um Politik, denn die nationalistisch-konservative Regierung in Polen betreibt eine Art Kulturkampf. Da werden zum Beispiel Subventionen gekürzt für Festivals, die sich nicht patriotisch genug positionieren, Theaterdirektoren gefeuert, Kulturmanagerinnen entlassen. Jetzt hat die polnische Regierung auch beim Zentrum für Gegenwartskunst im Warschauer Ujazdowski Schloss aufgeräumt. Kulturminister Piotr Gliński hat die Amtszeit der bisherigen Leiterin nicht verlängert und stattdessen einen politischen Freund installiert. Jan Paluch hat berichtet.
Das Haus im Herzen der Stadt ist ein Laboratorium moderner Kunst, so alt wie die Wände selbst und jährlich von Hunderttausenden besucht. Der Minister ist berechtigt, den Posten nach Gutdünken zu besetzen, auch ohne Ausschreibung, auch wenn das anderswo zum guten Ton gehören mag. Formal gibt es nichts auszusetzen am Mann, denn Piotr Bernatowicz hat Erfahrungen als Galerieleiter und ist Kunsthistoriker. Allerdings wird er politisch dem eher rechten Spektrum zugeordnet. Und dass das durchaus Einfluss auf die Inhalte haben könnte, zeigte die von ihm verantwortete Show Widerstandsstrategien in der Posener Galerie Arsenau, in der es von, als Kunst verpackten, neurechten Botschaften nur so wimmelte. Du bist gemein, hässlich und faul, bleib Feministin, hieß es da. Homosexuell sein ist schon okay, war an anderer Stelle zu lesen, aber verschwul unsere Kinder nicht. Als schauunangepasster Künstler feierte die polnische Rechtspresse die Ausstellung. Kunstkritiker Bogusław Deptula war weniger begeistert. Früher war die Galerie in Posen ziemlich modern und immer auf dem Laufenden. Das, was Bernatowicz in seinem Programm angeboten hat, war ein merkwürdiger Mainstream-Patriotismus und die Leute haben aufgehört, diese Galerie zu besuchen. Dass der Direktor der städtischen Galerie in der liberal regierten Stadt Posen wenig später gefeuert wurde, macht ihn zum Märtyrer der rechten Szene. Minister Gliński wiederum pflegt seine Personalentscheidungen ungern zu erläutern. Auf der Seite des Ministeriums findet sich aber das Konzept des designierten Direktors. Er fordert dort aus dem Museum im Warschauer Schloss einen Ort der Reflexion über Kunst zu machen, sprich aus dem Gewohnten auszubrechen. Mehrfach wird angedeutet, dass linke und gar kommunistische Ideologien den Kunstbetrieb lähmten. Stattdessen sollten Künstler, die zu Unrecht an den Rand gedrängt seien, zu Gehör kommen. Genannt werden unter anderem rechte Autoren aus aller Welt, die die herrschende Ideologie verfeme. Seine Ansichten sind in gewissem Sinne sehr radikal und ziemlich ungewöhnlich für Künstlerkreise. Er bekommt jetzt seine 5 Minuten und wir werden es bald mit Künstlern zu tun haben, von denen niemand gehört hat. Mit seinem Leben und seiner bisherigen Tätigkeit als Kurator bekennt er sich zu einer Seite. Es ist die im Moment politisch richtig. Wohl nicht wiederholen dürfte sich unter dem neuen Leiter eine noch laufende Ausstellung des jungen polnischen Künstlers Karol Radziszewski, der auch seine eigene Homosexualität verarbeitet, indem er zeigt, dass Polen immer schon nicht nur heterosexuell war. So zeigt er inmitten der Ornamentik der Solidarność-Bewegung großflächig die transsexuelle Ewa Hołuszko, die tatsächlich in der Gewerkschaftsbewegung aktiv war, was aber nicht unbedingt zum Polenbild des Kulturministers passt. Wird dessen neuer Mann nun eine ganz neue Richtung vorgeben? Die scheidende Leiterin ist skeptisch. Ich bin davon überzeugt, dass der Erfolg des Institutionsleiters immer der Erfolg des Teams ist. Programme so großer Häuser verlangen jahrelange Vorplanung. Solche Institutionen sind keine wendigen Boote, sondern Großschiffe, die man vorsichtig navigieren muss. Tatsächlich zeigt die bisherige Erfahrung mit Chefumbesetzungen im polnischen Kultursektor, dass Institutionen nicht einfach nach rechts beidrehen. Das Theater Polski in Breslau verlor nach einem umstrittenen Personalwechsel Stützen des Teams und alsbald sein bis dahin überregionales Renommee. Im Warschauer Nationalmuseum hat Minister Gliński nach überhandnehmenden fachlichen und personellen Querelen den neuen Chef schon wieder gehen lassen. Der Minister favorisiere immer wieder inkompetente Menschen und ruiniere damit wichtige Häuser, hieß es nun im inzwischen zweiten offenen Brief aus der Warschauer Kulturszene. Es stehe zu befürchten, dass das Kunstzentrum Ujazdowski sich bald in diese ruhmlose Liste einreihen müsse. Insofern kann der neue Leiter eigentlich nur noch positiv überraschen. Seine Vorgängerin indes reüssiert nun international. Małgorzata Ludwiszczak ist gerade zum Vorstand des prestigeträchtigen Internationalen Komitees für Museen und Ausstellungen moderner Kunst gewählt worden.
Kulturkämpfe in Polen. Jan Palokat berichtete aus Warschau. Und jetzt geht es um einen Mann, der sehr viel geleistet hat für die deutsch-französische Freundschaft und besonders den akademischen Austausch zwischen Deutschland und Frankreich. Die Kulturmeldungen mit Doris Schäfer-Noske.
Der Germanist und ehemalige Präsident des Deutschen Akademischen Austauschdienstes DAAD, Hans-Gerd Schulte, ist nämlich im Alter von 87 Jahren gestorben. 1932 in Simmern geboren, machte er Abitur in beiden Ländern, Deutschland und Frankreich, und er studierte in Freiburg und in Paris Germanistik und Romanistik. 1963 wurde er dann als Leiter an die neu eingerichtete Außenstelle des DAAD in Paris berufen. Wer in Paris in den 80er Jahren Romanistik oder Germanistik studiert hat, dem war Hans-Gerd Schulte ein Begriff. An der Universität Paris III, wo er ab 1969 als Professor arbeitete, richtete er nämlich einen neuen Studiengang ein, und zwar einen deutsch-französischen Studiengang für Literatur und Landeskunde, die Etude Franco-Allemande. Auf die Frage, ob er sich als Deutscher oder als Franzose fühle, erklärte Schulte in einem Gespräch im Deutschlandfunk 2013,
diese Frage wird mir oft gestellt und meine Antwort ist dies: weder noch. Ich bin Europäer deutscher Herkunft. Ich bin ein überzeugter, militanter Europäer gewesen von Anfang an und habe meine gesamte Arbeit hier in Frankreich und dann nachher als Präsident des DAAD in Deutschland immer so verstanden, dass das deutsch-französische Modell ein Modell für Europa sein sollte.
Das war der Germanist Hans-Gerd Schulte, der jetzt im Alter von 87 Jahren gestorben ist. Sollen Bürgerinnen und Bürger über die Sanierung der Stuttgarter Oper entscheiden? Wenn es nach der baden-württembergischen Wissenschaftsministerin Theresia Bauer von den Grünen geht, wird es jedenfalls keine Bürgerbefragung über das Bauprojekt geben. Nicht nur sei es zu kompliziert, im System der Ja- und Nein-Antworten eine so umfassende Frage zur Abstimmung zu stellen, es sei auch unklar, ob nur die Einwohner Stuttgarts, der Region oder alle Baden-Württemberger befragt werden sollten, argumentiert sie. Letzteres war 2011 beim Volksentscheid zum Bahnprojekt Stuttgart 21 der Fall gewesen. Die Entscheidung über die Opernsanierung müssten die Politiker fällen, so Bauer. Nach den derzeitigen Plänen könnten die Sanierung der Oper und der Bau eines Übergangsgebäudes mehr als 1 Milliarde Euro kosten. Die Bauarbeiten sollen 5 bis 7 Jahre dauern und nicht vor 2025 beginnen. Was in Stuttgart noch ansteht, ist in Prag schon passiert. Die Prager Oper ist knapp 3 Jahre lang renoviert worden und am Sonntag wird sie jetzt feierlich wiedereröffnet mit einem Galakonzert. Ausgewählte Opernarien sollen dabei für die wechselvolle Geschichte des Hauses stehen. Die Generalsanierung des Hauses kostete knapp 51 Millionen Euro. Wir berichten von der Wiedereröffnung in Kultur heute am Montag.
Dankeschön, Doris Schiffer-Noske war das mit den Kulturnachrichten. Ich bin Katrin Hondl. Danke fürs Zuhören und natürlich auch fürs Weiterhören. Hier im Deutschlandfunk geht es gleich weiter mit den Nachrichten und dann den Informationen am Abend, unter anderem mit Reaktionen auf die Tötung des iranischen Generals Soleimani durch das US-Militär. Ich wünsche Ihnen noch einen schönen Abend.